Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.
Herzlich willkommen in der Berggasse 8. Es begrüßt Sie Peter Supp. Gestern hat in Wien zum 30. Mal die Regenbogenparade stattgefunden, wie die CSD, also Christopher Street Demonstration, bei uns genannt wird. Grund genug, um sich mit den Ursachen und auch mit den Folgen der ursprünglichen Ereignisse, die der Regenbogenparade zugrunde liegen, zu beschäftigen. Bitte versetzen Sie sich jetzt mit mir gemeinsam in das Jahr 1969. Wir befinden uns in New York. Es ist noch keinen Tag her, dass Judy Garland, eine der Ikone der schwulen Camp-Kultur, in Hartsdale, New York, beigesetzt wurde. Grund genug, dass sich in der Nacht vom 27. auf den 28. Juni 1969 besonders viele Schwule in der Stadt aufhielten. Gegen 1.20 Uhr früh drangen Polizeibeamte in das Stonewall Inn in New York ein, um eine Razzia durchzuführen. Diese Bar in der Christopher Street im Stadtteil Greenwich Village wird von homosexuellen und Transgender-Publikum frequentiert. Razzien der Polizei in schwulen Bars und in Nachtclubs waren ein regelmäßiges Ereignis in der homosexuellen Szene überall in den Vereinigten Staaten bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts. Es wurden die Personalien der Anwesenden aufgenommen, was häufig mit der Beleidigung dieser verbunden war. Diesmal ließen sich die Barbesucher die Schikane nicht mehr gefallen. Eine Schlägerei begann, in der die Polizisten schnell überwältigt wurden. Die Nachricht der Schlägerei verbreitete sich rasch und immer mehr Anrainer und Kunden nahegelegener Bars strömten zum Ort des Geschehens. Die Polizei entsandte Verstärkung in Form der Tactical Patrol Force, einer Einheit, die ursprünglich darauf trainiert war, Demonstranten von Vietnamkriegsgegnern zu bekämpfen. Letztendlich beruhigte sich die Lage, aber die Protestierenden kehrten in der nächsten Nacht zurück. Die Proteste waren weniger gewalttätig als in der ersten Nacht. Zum dritten Tag mit Protesten kam es 5 Tage nach der Razzia im Stonewall Inn. An diesem Mittwoch kamen 1.000 Menschen bei der Bar zusammen und verursachten erneut erheblichen Sachschaden. Aufgestauter Zorn und Empörung gegen die Art, wie Homosexuelle seit Jahrzehnten von der Polizei behandelt wurden, entluden sich. Im folgenden Jahr organisierte die Gay Liberation Front im Gedenken an den Stonewall-Aufstand einen Marsch von Greenwich Village zum Central Park. Zwischen 5.000 und 10.000 Menschen nahmen an diesem Marsch teil. Damit war die Tradition des Christopher Street Days, CSD, begründet, mit der viele Gay-Pride-Bewegungen seither im Sommer das Andenken an diesen Wendepunkt in der Geschichte der Diskriminierung von Homosexuellen feiern. Wie aber kam die Regenbogenparade nach Wien? Darüber weiß der Leiter des Schwul-Lesbischen Informationszentrums Queen, Andreas Brunner, Bescheid. Andreas Brunner ist nicht nur Historiker, sondern auch Zeitzeuge zu diesem Ereignis.
Ja, ich bin insofern Zeitzeuge, als ich einer der Gründungsväter der Regenbogenparade bin. Sie geht maßgeblich auch auf eine Idee von mir und Hannes Sulzenbacher zurück. Wir waren im Jahr 1995 gemeinsam bei der Pride in New York, was natürlich ein ganz, ganz tolles Erlebnis gewesen ist. Zigtausende schwule Lesben die Fifth Avenue runter marschieren zu sehen und ja, diese Art von Gay Pride kannten wir hier in Wien nicht. Es gab zwar schon davor Versuche, Demonstrationen zum Christopher Street Day, der ja schon seit den 70er Jahren auch im deutschsprachigen Raum bekannt war und auch in Deutschland und anderen europäischen Städten gefeiert wurden, das auch hier in Wien zu machen. Es ist allerdings über Ansammlungen von Grüppchen nie hinausgegangen. Und von diesem Eindruck in New York nach Wien zurück, voll des Enthusiasmus, haben wir gesagt, das muss es auch in Wien geben. Allerdings war uns klar, dass das nicht wir beide irgendwie stemmen können und machen können, sondern dass das nur in einem größeren Verbund mit anderen Organisationen der Community möglich ist. Dazu muss ich sagen, wir waren damals beide gerade nicht in einem Verein aktiv. Also wir hatten sozusagen gar keine wirkliche Homebase. Ich habe damals noch in der Buchhaltung Löwenherz gearbeitet. Hannes war kuratorisch unterwegs, Ausstellungskurator und ähnliches. Und wir begannen Verbündete, um uns zu sammeln. Es war dann ein kleines Grüppchen, das sich formierte und das Interesse an dieser Idee fand und um Möglichkeiten zu finden, wie man das auch in Wien umsetzen kann. Uns war klar, dass wir für Wien sozusagen ein eigenes Konzept entwickeln müssen. Allerdings stand bei uns von Anfang an eine Mischung im Zentrum. Also das war eine der Grundideen, nämlich nicht nur eine Demonstration zu machen, sondern auch Party. Ja, und dann haben wir gearbeitet und uns war klar, dass wir so ein Motto brauchen. Ja. Und das, was uns am allerwichtigsten erschienen ist an diesem Moment der Parade, also das, was für uns Gründer und Gründerinnen das Ausschlaggebende war, war Sichtbarkeit. Ja. Wir waren uns damals sicher, dass nur unsere eigene Sichtbarkeit auch sozusagen zu einer Auflösung von Vorurteilen über unsere Lebensweisen führen kann. Das heißt, sich zu verstecken, das Leben im Geheimen zu führen und sich halt mit allem, was einem nicht passt oder mit allen Rechten, die einem vorenthalten werden, zu arrangieren, das wollten wir nicht. Ja. Wir wollten raus in die Welt. Ja. Deshalb auch die Ringstraße. Ja. Und deshalb auch diese Grundidee, die Ringstraße auch zum Feiern zu benutzen. Denn auch auf der Ringstraße Party zu machen, ist ein politischer Akt. Sich die Ringstraße einmal im Jahr anzueignen, die gehört uns. Ja. Sonst Autos oder Trachtenvereine oder politische Demonstrationen oder was auch immer stattfindet, an diesem Tag im Jahr gehört sie uns. Und das war die Idee dahinter. Und mit der sind wir dann rausgegangen, mit einigen sozusagen Stotterschwierigkeiten am Anfang. Das war dann nicht so einfach, auch was den Trägerverein etc. anbelangt und dann auch die Organisationsstrukturen. Keiner von uns hatte ja sowas je organisiert und wusste ja nicht, wie viel jetzt, dass viel Arbeit ist, haben wir schon gewusst, ja, aber welche Arbeit? Ja, also das mussten wir im ersten Jahr ja alles rausfinden. Und da hatten wir eine entscheidende Hilfe, nämlich die Stadt Wien. Die Stadt Wien hat sich im Namen des Bürgermeisters selbst hinter diese Idee dieser Parade gestellt. Es fand dann einmal eine Begegnung mit Häupl, mir und einigen führenden SPÖ-Politikerinnen statt. Jedenfalls war von vornherein klar, die Stadt Wien will das. Ja. Wenn es irgendwie in geregelten Bahnen abläuft, etc., etc. Sie hatten in uns, in unser Organisationsteam, das Vertrauen, dass wir das so über die Bühne bringen. Ich meine, hätte es im ersten Jahr, wäre es komplett schief gegangen, hätte es keine zweite Parade gegeben. Aber diese Unterstützung, diese grundsätzliche Unterstützung der Stadt Wien, ohne die hätten wir das damals nie geschafft. Wir wären an diesen bürokratischen Vorgaben damals gescheitert, wenn wir nicht wirklich die Unterstützung der Stadt Wien gehabt hätten, auch wenn es keine finanzielle Unterstützung gegeben hat. Denn die erste Parade haben wir mit einem Budget von 6.000 Schilling organisiert. Das waren einzig die Plakate, die wir gedruckt haben und Flyer und das war's. Mehr hat es nicht gegeben. Alle andere Werbung fand wirklich, Facebook gab es ja noch nicht, ja. Internet in dem Sinn auch nicht, also zumindest jetzt nicht für eine breite, in der breiten Masse. Also ich weiß auch, die erste Parade habe ich mit Telefon und Fax organisiert. Ja. Erst ab der dritten, vierten Parade war E-Mail dann sozusagen State of the Art. Ab da ging es dann alle Kommunikation nur mehr über E-Mail. Ja. Und wenn man dann keine E-Mail-Adresse hatte, war man vergessen. Da war man out of the world, ja. Da war man dann plötzlich weg vom Fenster, ja. Aber das war genau diese Anfangszeit, wo es das noch nicht gab. Ja. Und dass das Ganze so ein durchschlagender Erfolg wurde, dann schlussendlich, war dann auch das Verdienst der Communities, ja, der unterschiedlichen Communities, die sich für diese Parade dann eingesetzt haben, die gesagt haben, okay, da machen wir jetzt mit, das finden wir toll, da machen wir Party auch. Ja. Die Partybetreiber waren ein ganz, ganz unglaublich wichtiger Multiplikator, weil wir damit auch jene ansprechen konnten, die jetzt nicht an, was weiß ich will heiraten oder weg mit Paragraph 209 oder mit all den Slogans, die AIDS-Hilfe war natürlich auch dabei, die sich nicht zumindest mit politischen Inhalten der queeren Community oder der schwul-lesbischen Community identifizieren konnten, weil ihnen die halt wurscht waren. Ja? Die wollten schwul sein oder lesbisch sein und sonst die Ruhe. Ja? Und die konnten wir auch über die Partyschiene ansprechen. Ich kann mich erinnern, damals im Café Berg, ja, die Buchhandlung Löwenherz war ja auch eine meiner Homebases als Organisator. Im Café Berg stand dann einen Monat vor der Parade so ein Schminktischchen mit einer aufgemaschelten Puppe. Ja? Und jeden Tag stand am Spiegel geschrieben mit Lippenstift noch 12 Tage, noch 11 Tage, noch 10 Tage. Und so ist im Berg sozusagen ein Countdown eingeläutet worden. Und das ist in anderen Locations auch passiert. Das Heaven hat was dazu gemacht, die AIDS-Hilfe hat sich engagiert, der Liveball war dabei. Ja. Und über diese Communities sind dann, ja, je nach Schätzung, bis zu 25.000 Leute bei der ersten Parade zusammengekommen. Ja. Es gibt natürlich auch noch Diskriminierungen vielfältiger Art von Schwulen, Lesben, Transpersonen, Intersexpersonen. Also das Spektrum hat sich auch erweitert. Ja. Das ist interessant ist auch, dass mit der Regenbogenparade auch die Transbewegung einen großen Aufschwung erlebt hat. Ja. Weil die Trans-X als Verein und die Transen immer dabei waren bei der Parade. Also die waren von der ersten Parade an dabei und dann auch später in der Organisation der Parade vertreten. Also die hatten immer sozusagen die waren immer fixer Bestandteil der Parade. Ja. Es sollte ein möglichst breites, vielfältiges, buntes Spektrum der Communities sein. Ja. Wer nicht rassistisch, xenophob, frauenfeindlich oder ähnliches aufgetreten ist, war sozusagen bei der Parade willkommen. Welche Forderungen, was sich verändert hat, also einerseits sozusagen, dass das Minorities innen, also Minderheiten innen Minderheiten sozusagen sichtbarer wurden durch die Parade, oder die Parade mit daran beteiligt war oder am Zahn der Zeit zumindest gewesen ist, weil ja parallel auch auf der Diskursebene Queer Theory diese Entwicklungen stattgefunden hat. Das waren, wenn man das jetzt rückblickend als Historiker, wenn ich das betrachte, war das ein sehr schöner Parallelismus, ja, der da stattgefunden hat. Und eine meiner schönsten Erinnerungen an diese erste Parade war, das war ein Kunde von Löwenherz, der dann am nächsten Tag gekommen ist und mich in der Buchhandlung umarmt hat und mir gesagt hat, du, am Anfang bin ich hinterm Baum gestanden, ja, dann bin ich auf der Straße mitgegangen und zum Schluss habe ich mittanzt auf einen LKW. Ja. Sozusagen, das hat für mich gezeigt, welche Öffnung, ja, welche Befreiung, ja, dieser Tag für viele bedeutet hat. Ja. Und bis heute natürlich für den einen oder die andere nach wie vor bedeutet, wenn sie sehen, okay, da sind jetzt plötzlich zigtausende, die sind irgendwie so wie ich, ja, manche ein bisschen komisch, ja, manche vielleicht ein bisschen wenig angezogen, ja, für meinen Geschmack, ja, aber die haben dasselbe Begehren, dasselbe grundsätzliche Begehren wie ich, ja. Und das ist nach wie vor wichtig, ja, vor allem für Junge. Und dass die sehen, ja, it makes fun to be gay. Dreams that you dream of once in a lullaby. Oh, somewhere over the rainbow.
It makes fun to be gay, sagt Andreas Brunner, der Historiker und Mitbegründer der Regenbogenparade in Wien, in seinen Erinnerungen an die Anfangsjahre dieser Demonstration, die bewusst als Party in Szene gesetzt wird. Wir sind wieder zurück im Jahr 2026, am Sonntag nach der 30. Regenbogenparade in Wien. Vor wenigen Tagen hat uns der Autor Thomas Spahr in der Berggasse 8 besucht und sein soeben im C.H. Beck Verlag erschienenes Buch »Come Out – Wie der Aufstand der Christopher Street die Welt veränderte« präsentiert. Thomas Spahr schildert darin Mythos und Wirklichkeit des Aufstandes in der Christopher Street und zeigt seine Folgen bis heute. Wie wirkt er sich in Deutschland oder bei uns aus? Wie veränderte er die Selbstbilder homosexueller Frauen und Männer und wie die Art und Weise, in der andere sie bis heute wahrnehmen? Hören wir Thomas Spahr.
Come Out, also vielleicht sollte ich etwas sagen, wie es zu diesem Buch gekommen ist. Das ist eigentlich ein Auftragswerk. Auftragswerk ist so entstanden, oder ein Auftragswerk entsteht immer dann, wenn der Verlag sich überlegt, er würde gerne etwas in seinem Programm haben über den CSD, und das sollte eigentlich schon viel früher erscheinen, nämlich zum Jubiläum 2019. Und dann bin ich aus Gründen, die äußerlich sind, aber meistens sind sie ja dann doch innerlich, nicht fertig geworden, und das hat dann noch ein bisschen gedauert. Das Merkwürdige ist über diese 5 Jahre, dass eigentlich das Anliegen des CSD viel wichtiger geworden ist. Wenn ihr das Revue passieren lasst zwischen 2019 und heute, muss man sagen, 2019 war ein Jubiläum, das sehr stark den Blick nach zurück gerichtet hat, wenn überhaupt. Während wir heute eigentlich ein Gegenwartsbewusstsein haben, also an die Orte denken, wo CSDs eigentlich sehr wichtig wären und nicht stattfinden können. Wir können diese Orte alle aufzählen. Wir haben das im letzten Jahr in Budapest gesehen. Hoffentlich wird es in diesem Jahr besser werden. Wir haben das erfahren in Moskau, in Teheran, also die Orte, wo keine CSDs stattfinden können oder wo sie unter großen Druck geraten sind, wie zum Beispiel auch in Jerusalem, wo der CSD dann abgesagt worden ist. Das alles zeugt davon, dass es vielleicht nicht ganz überflüssig ist, sich mit dem CSD zu beschäftigen und mit der Geschichte, die dieses Datum hat. Im Sommer 1967 entdeckte ich mit 10 Jahren in der Zeitung die kurze Notiz, die englische Königin habe ein peinliches Gesetz unterzeichnet, das Straffreiheit gewähre. Ich fragte meine Mutter, was Homosexualität bedeute. Ich hatte das fremde Wort nie zuvor gehört. Wenn zwei Männer sich lieben. Und sie fügte hinzu, hoffentlich wirst du nicht mal so. Ans Attribut des Peinlichen erinnere ich mich bis heute genauso wie an die mütterliche Sorge, die wohl Milliarden Mütter und Väter teilen, die sie äußern oder für sich behalten. Inzwischen ist mehr als ein halbes Jahrhundert vergangen. Manche Sorgen haben sich als unbegründet erwiesen, neue sind hinzugekommen. Eines aber ist sicher: Die Wahrnehmung von Homosexualität hat sich in Deutschland, in der westlichen Welt überhaupt gravierend verändert. Meine Erinnerung an den Sommer 1967 ist ein biografischer Zufall, der aber in einer Kette von historischen Zufällen, deren Ursachen wie folgen steht. 2 Jahre später wurde der Paragraph 175 im Strafgesetzbuch in Deutschland liberalisiert. Sexuelle Handlungen zwischen erwachsenen Männern blieben vom 1. September 1969 an straffrei. 34 Jahre zuvor hatte das nationalsozialistische Deutschland im Juni 1935 den Paragraphen verschärft und nach 1945 sah kaum jemand Veranlassung, ihn zu reformieren. Ein Versuch der Novellierung scheiterte an einem im Grunde autoritären Verständnis von Recht und Ordnung des Staates, übrigens in Österreich genau wie in Deutschland, und an der Gleichgültigkeit der westdeutschen respektive der österreichischen Gesellschaft. Liest man die Rechtfertigungen im Regierungsentwurf der Bundesregierung vom Oktober 1962, welche Verfehlungen gegen die geschlechtliche Sittlichkeit mit Strafe zu bedrohen sind, stehen einem die Haare zu Berge über das Verständnis oder sagen wir Unverständnis von Intimität, Sittlichkeit, vor allem aber menschlicher Sexualität, das vor 6 Jahrzehnten in Deutschland herrschte. Außer Österreich kannte kein westliches Land eine solche strenge Gesetzgebung. Auch das Strafrecht in der DDR ging weniger drakonisch gegen Homosexualität vor, weil man dort auf die mildere Variante des Paragraphen 175 aus der Weimarer Republik, übrigens schon scharf genug und streng genug, zurückgriff. Aber tatenlos waren die Gerichte dort auch nicht. Gerade der staatliche Zugriff auf das Liebesleben erwachsener Menschen unterschied Deutschland und andere Länder im Norden Europas von Ländern, denen der Code Napoleon wenigstens das erspart hatte, wenn auch nicht die gesellschaftliche Ächtung der Homosexualität. Von der Gesetzesänderung erfuhr ich als junger Zeitungsleser, auch komisch, wie sowas passiert, 1969 nichts. Auch nicht von einem Vorkommnis, das wenige Tage nach der Abstimmung im Deutschen Bundestag und nur kurz nach meinem 13. Geburtstag die amerikanische Öffentlichkeit aufhorchen ließ. Einem Ereignis, das mit dem Namen einer New Yorker Kneipe in Greenwich Village entstanden ist: Stonewall. Man sprach vom Riot of the Indecents, dem Aufstand der Anstößigen. Ein Akt zivilen Ungehorsams mit Münzen, Flaschen, Fäusten, Brandsätzen brach sich in einer Juninacht nach einer Polizeirazzia in diesem Lokal in der Christopher Street Bahn. Jahr für Jahr erinnern seither die Christopher Street Days und Paraden in New York, in Wien, an anderen Orten in den USA, in Deutschland, wie überall auf der Welt, an diesen einen Tag, diese eine Nacht. Wovon sich die New Yorker Schwulen, Lesben, Transgenders, die Drag Queens und vereinzelten Heterosexuellen befreien wollten, hätten sie in den Stunden und Tagen des Aufstands auf Anhieb sagen können. Welche Form aber diese Rebellion über die Jahre angenommen hat, ließ sich damals nicht absehen. Man wehrt sich nach vorn, doch versteht man seinen Widerstand erst rückwärts. Reinach Kierkegaard. Dass der New Yorker Aufstand und die Liberalisierung des Paragraphen 175 ins gleiche Jahr 1969 fielen, ist kein Zufall, birgt aber auch keine strikte Kausalität. Die Gesetzesänderung war schon länger zuvor beschlossen, im Zusammenhang einer Novellierung des ganzen Sexualstrafrechts, eines juristischen Modernisierungsschubs der deutschen Nachkriegsgesellschaft. Die Juninacht in New York enthält, wie viele historische Ereignisse, einen anarchischen Kern, etwas nicht ganz Erklärliches. Wofür dieses Jubiläum 2019 oder auch nur der Name Stonewall steht, hat, ich habe es eben schon gesagt, an Dringlichkeit und Bedeutung gewonnen. Die Landkarte hat sich ganz buchstäblich geändert. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine, man muss sich das immer wieder klar machen, ist auch ein Krieg gegen die gelebte Homosexualität, gegen queeres Leben in Europa. Putin spricht von Gayropa, setzt die Verachtung für das demokratische Europa in eins mit seiner wahnhaften Homophobie. In der anderen Hälfte der Welt nimmt der amerikanische Präsident die Wokeness aufs Korn, wendet sich gegen die Neubestimmung des Geschlechts im eigenen Land, das Transgendern. Der argentinische Präsident Milei hetzt offen und vulgär gegen Homosexuelle, wie er sie sieht. Der Spuk von Orban ist einstweilen vorbei. What a difference a night can make. Das Buch nimmt seinen Ausgang von einer einzigen Nacht, von einem bestimmten Ort, wie sie beide in dieser Form wohl nur in den USA möglich waren. Von Greenwich Village in New York führt der Weg nach Europa, nach London, Paris, Berlin, Köln, Hamburg. Unterwegs ändert sich auch die Perspektive. Während Stonewall in einer Vielzahl einzelner Geschichten überliefert ist, sich mit den Lebensgeschichten der Beteiligten und deren Episoden verbindet, werden die vielen Geschichten zersplittert wie die Glasscheiben der Bar auf der Christopher Street, schon in den USA und erst recht auf dem Weg über den Atlantik zur Geschichte einer Bewegung. Indessen ist Stonewall wie kein zweites Ereignis der neueren nordamerikanischen Geschichte, ich könnte kein zweites nennen, zur Ikone dieser weltweiten Bewegung geworden, die auf den Namen der Straße und den der Bar hört. Alle Begriffe, die in diesem Buch auf- und untertauchen, haben eine historische Prägung und oft auch eine räumliche Ausprägung. Angefangen mit dem Begriff der Homosexualität, der übrigens, alle wissen das, in Österreich-Ungarn 1869 aufkam, über deutsche Begriffe wie Schwul, Schwuchtel, Kesser, Vater, für die es Synonyme in anderen Sprachen gibt. Bei Marcel Proust finden wir die Race détente bis zur amerikanischen Queerness und der Wokeness, den neueren, jüngeren Begriffen, die irgendwann auch altern werden. Ich versuche in dem Buch die Begriffe nach dem jeweiligen Kontext zu verwenden. Ich erspare mir ein Qualifizieren dieser Begriffe. Sie stecken das Feld der Auseinandersetzungen ab, die man, wie ich hoffe, besser verstehen wird. Das ist wirklich meine Hoffnung, dass man sie besser verstehen wird, wenn man den historischen Raum zumindest in Grundzügen kennt. War Homosexualität, Sexualität überhaupt bis weit in die 1960er Jahre, Dagmar Lorenz hat darüber sehr eindrucksvoll gehandelt, etwas schamhaft Verschwiegenes, Verborgenes, Privates, wurde sie 1969 in den USA und bald darauf auch in Deutschland wie anderswo zum Stein des Anstoßes, den die Anstößigen ins Rollen gebracht hätten, zu etwas Öffentlichem. Der heute weithin vergessene Autor Horst Bienek hat von 1951 bis 1968 bis zu seinem Tod 1990 auf mehr als 1500 Seiten Tagebuch geführt und so mit einem klaren, wenn auch kaum je ausgesprochenen Vorsatz und Ziel die Anatomie einer seiner schwulen Existenz geschrieben. Daraus ist der Roman nicht nur seines Lebens, sondern des Lebens einer ganzen Generation von schwulen Männern entstanden. Es gibt kein vergleichbares Werk in der deutschen Literaturgeschichte, allenfalls Hubert Fichtes Geschichte der Empfindlichkeit, mit der der früh verstorbene Hamburger Autor eine Geschichte des homosexuellen Denkens und fast wichtiger noch Fühlens vorgelegt hat. Neben die Literaturgeschichte und die Geschichte der Kunst tritt in diesem Buch die Geschichte der Bewegung, des Protests, der sich unter dem Zeichen von Stonewall versammelte. Zumeist herrscht ein Nebeneinander dieser beiden Geschichten, selten, allzu selten, ein Miteinander. Damit meine ich, dass eigentlich die Kunst oder die Literatur jedenfalls im deutschsprachigen Raum nicht Bewegungsmomente aufgenommen hat oder nur ganz wenige. Es ist im Kanon der klassischen zeitgenössischen Literatur, spielt Homosexualität so gut wie keine Rolle. Es ist ganz erstaunlich und es fällt auch niemandem auf, man vermisst es nicht. Man stellt es nur fest, wenn man, sagen wir mal, eine amerikanische Perspektive hat oder auch eine französische, wo es einfach im Kanon der Literatur, die erscheint, eine selbstverständliche Geltung hat. Das ist etwas sehr, sehr Interessantes. Die schwul-lesbische Bewegung in Deutschland und über Österreich kann ich das jetzt nicht sagen, hat Kunst und Literatur als Movens oder Motiv ausgeklammert. Zu wenig wahrgenommen. Künstlerinnen und Schriftstellerinnen haben im Gegenzug die Bewegung nicht in ihr Werk aufgenommen. Das war zum Beispiel in den USA anders. Walt Whitman als Ahnherr, James Baldwin, Allen Ginsberg, Leslie Feinberg und andere hatten in unterschiedlicher Weise an Stonewall teil. Sie haben es zum Teil ihrer Literatur gemacht. Binek und Fichte und mit ihnen andere schrieben gegen ein Vergessen und Verdrängen, gegen das Nicht- oder Kaum-Beachten an. Überall finden wir noch heute Spuren davon und ich habe dann ein wenig, ich kürze das jetzt aber ab, etwas darüber geschrieben, über Konrad Lorenz, der ja auch an der Universität hier verehrt wird in Wien. Konrad Lorenz hat sich zum Beispiel gewundert, dass bei dem von ihm erforschten Graugänsen, dass es homosexuelle Paarkonstellationen gab, monogam, das beschäftigte ihn noch mehr. Und er hat gesagt, er war fassungslos, dass es zu einem so tierischen Verhältnis bei dem von ihnen so geliebten Tieren kam. Wir haben das gleiche Phänomen übrigens bei der Biografie von Dietrich Bonhoeffer, wo wir wissen, dass die amerikanische Episode eben sehr stark von homosexuellen Begegnungen geprägt war. Das kreidet das Pfarrerblatt in Deutschland heute dem sehr guten amerikanischen Historiker Charles Marsh an. Der arme Mann weiß gar nicht, wie ihm geschah. Und wir haben es auch übrigens erlebt und überlebt bei der Biografie von dem Generalstaatsanwalt Fritz Bauer. Eine Geschichte, die man überhaupt nicht lösen kann davon. Aber das habe ich nun selber in meinem Verlagsalltag erlebt, dass ich dann da Manuskripte vorgeschlagen bekommen habe, wo der Biograf einfach das nicht wahrhaben wollte, was nicht wahr sein sollte. Die Max-Planck-Gesellschaft, eine ehrwürdige Gesellschaft in Westdeutschland, hat im Laufe der Jahrzehnte nicht einmal den Versuch unternommen, das Erbe von Magnus Hirschfelds Institut für Sexualwissenschaft, das darf man ja wohl in der Berggasse nochmal hervorheben, das die Nationalsozialisten zerstört hatten, durch die Gründung eines neuen Instituts aufzunehmen. Das gibt es bis heute nicht. Es gibt auch nicht mal einen Protest dagegen. Oder eine Denkschrift oder so etwas. Und vielleicht wird das Deutsche Literaturarchiv in Marbach eines Tages aus seinen reichen Schätzen die in Deutschland jedenfalls erste Ausstellung über Homosexualität und Literatur oder queere Literatur, das hat es noch nie gegeben, geben. Gegen die Pride, die Parade der stolzen Schwulen, Lesbischen und Transgender-Selbstbehauptung steht der Zug der Niedergeschlagenen. Verleumdeten, Bestraften und vor allem, wie ich glaube, der Vergessenen. In Wirklichkeit ein Trauerzug, der durch jede Straße in Deutschland und anderswo führen könnte. Auch eine intellektuelle Begleitung, gar zeitgenössische Begründung von Stonewall, sucht man vergebens. Die hochgeschätzte Hannah Arendt, die bedeutendste politische Denkerin des 20. Jahrhunderts, in deren unmittelbarer Nachbarschaft sich der Aufstand der Anstößigen zutrug, hat das Ereignis mit keinem einzigen Wort bedacht. Auch bei Susan Sonntag, wo man doch hätte etwas vermuten können, nach den Notizen über Notes on Camp, findet man nichts. Und dann, aber das muss ich hier ja gar nicht noch lange ausführen, kommt die uneingestandene, vor sich und anderen verborgene Homosexualität vieler Menschen hinzu. Eine im Grunde auch ganz unheilvolle Geschichte, die man, glaube ich, auch noch nicht als Geschichte beschrieben hat, was es heißt, wenn man sein Begehren verbergen muss, was es heißt, also literaturgeschichtlich, Heinrich Detering hat darüber gehandelt, und, aber was es wirklich heißt im Lebensvollzug, was man damit auf sich nimmt, wenn man nicht dazu stehen kann, also das ist immer so ein merkwürdiges Wort und fast schon ein bisschen frivol, aber wenn man es nicht leben kann und nicht gestalten kann, was das bedeutet, ich glaube, da gibt es noch einiges zu tun. Und ich würde sagen, wenn der individuelle Ausdruck des homosexuellen Verlangens und Lebens so lange eingeschränkt blieb wie die politische Diskussion und öffentliche Artikulation, so kommt, jedenfalls nach meiner Wahrnehmung, Literatur und bildender Kunst eine umso größere Bedeutung in der Wahrnehmung von Stonewall zu. Beide, Literatur und Kunst, zeigen am ehesten Veränderungen, Befreiungen an, wenn auch nicht die ganz große Freiheit. In einem Kapitel des Buches zeige ich diesen hinreißenden Film von Sebastian Meise, in Wien entstanden, aus deutschen Beständen gearbeitet, aber es ist im Grunde so etwas wie eine deutsch-österreichische Geschichte, heißt Große Freiheit, hinreißender Film, durch die beiden, wir haben gestern schon ein bisschen drüber gesprochen, durch die beiden Hauptdarsteller, drei Hauptdarsteller, muss man sagen. Also wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, würde ich sagen, unbedingt sich das anschauen. Nun will ich auch nicht so lange klagen, sondern es gab über Jahrzehnte entscheidende Bewegungen und Fortschritte im Erkennen wie Benennen. Rosa von Braunheims Film »Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt« hat, das wissen wir alle, Geschichte geschrieben. Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich noch erste Entwürfe von dem Buch, von dem er übrigens nicht so viel hielt, und er meinte, das sei doch eigentlich als Bewegung, es sei alles schon gesagt, ich habe mich bemüht, ihn davon zu überzeugen. Ich weiß nicht, ob es mir wirklich gelungen ist. Aber sein Film ist wirklich, das muss man sagen, historisch, glaube ich, hat das so etwas wie eine fundamentale Wende eingeleitet. Und zwar deshalb, weil er nicht die Verhältnisse aufs Korn genommen hat und nicht die ewige Litanei über die Opferhaltung, sondern er hat gesagt, ihr, die Schwulen, und er hat es dann in dem Film gesagt, ihr Schwulen, so, ihr seid selber schuld an den Zuständen, ihr verlängert sie durch eure Haltung. Und das alles ist dann mit ganz interessanten Sit-ins, man hat das ein bisschen vergessen, nach der Ausstrahlung des Films, zum Beispiel in West-Berlin, ist man in die Kneipen und Saunen gegangen, die es gab, und hat die gestürmt und hat die verdutzten Besucher aus den Kabinen geholt und gesagt, raus auf die Straße, raus auf die Straße. So ist das entstanden als eine Bewegung nach diesen Filmpremieren. Und da war Rosa von Braunheim nicht nur ein, ich finde, sehr, also ein toller Regisseur, sondern er war auch der Regisseur von Protest, vom Rausgehen. Und was an der deutschen Geschichte so interessant ist oder an der deutsch-österreichischen Geschichte der Schwulenbewegung ist ja, dass man sich fragen muss, warum hat es vor 1969 nicht mal, sagen wir, irgendeine kleine angemeldete Demonstration gegeben von mir aus dann von 60, 70 Leuten, die durch Hamburg oder West-Berlin oder so gezogen wären und protestiert hätten. Es hat es nicht gegeben. Es hat keinen einzigen Protest gegeben. Und erst mit diesem Film, das ist so ein Kippmoment, wo man sagen muss, ein Film hat wirklich historische Folgen gehabt, in Verbindung mit Martin Dannecker, Volker Sigusch, der Sexualwissenschaftler, spielt eine große Rolle, Sophie Nett-Becker, Rüdiger Lautmann, Jurist und Soziologe auch. Es hat eine Ausstellung gegeben in der Akademie der Künste zusammen mit dem Schwulenmuseum, Goodbye to Berlin, 100 Jahre Schwulenbewegung, immerhin. Die habe ich noch damals besucht und der widme ich hier auch ein Kapitel. Also Sie sehen und ihr seht, manche Dinge habe ich auch, haben sich als autobiografisch erwiesen, allerdings auch nicht alle. Also man stellt dann immer fest, dass man so seine Tentakeln ausfahren kann und dann hat man so Erfahrungen gemacht, aber bestimmte Erfahrungen auch nicht. Und wie geht man mit denen um? Das ist eigentlich auch ein bisschen so ein Kompositionsprinzip meines Buches gewesen, dass ich nicht glaube, dass meine Autobiografie ausschlaggebend sein kann. Das kann vielleicht keine, sondern dass ich von Zufällen auch absehen muss, die mir Dinge ermöglicht haben, die aber auch Dinge verhindert haben. Und die aber dennoch zu berücksichtigen sind für diese Geschichte. Bei Stonewall denken wir primär nicht an Reformen, sondern an eine Revolution. Zumindest in den USA. Immer wieder taucht dort der Begriff der Gay Revolution auf, im Juni 1969, in den Monaten zuvor, den Jahren hernach. Die Versuchung, meine Damen und Herren, alles auf Stonewall zu beziehen, was es an Protest, an Widerstand gegen Pressionen und Selbstbefreiung und neuer Wahrnehmung der Homosexualität über die Jahrzehnte gegeben hat und gegenwärtig gibt. Diese Versuchung ist einfach sehr groß, aber sie wäre ein Trugschluss. Man muss sich davor hüten, auch wenn der historische Moment von Stonewall eine so intensive Bedeutung hat, dass man alles auf ihn zurückführt. In den USA unterscheidet man sogar noch eine eigene Zeitrechnung, Prä- und Post-Stonewall. Ich schildere keine Geschichte der Homosexualität oder Homosexualitäten nach 1969, sondern möchte eigentlich diesen einen historischen Moment und dessen Wirksamkeit zeigen. Ich versuche das chronologisch zu tun. Daten verbinden sich mit Orten von New York 1969 bis ins Berlin der 2020er Jahre. Und wesentlich sind, aber das war auch eher ein Zufall, der vielleicht auch kein Zufall war, für meine Darstellung sind die Jahreszahlen, nämlich 1969, 1979, ein Ereignis, das man vielleicht in Wien nicht ganz so kennt, aber das ist Homolulu in Frankfurt am Main, ein legendäres Festival, eine Versammlung zur Selbstbefreiung vor allem schwuler Männer. Man hatte Frauen mit eingeladen, die waren aber nicht gekommen. Die hatten bestimmt auch ihre Gründe, nicht zu kommen, über die wir nachher auch noch reden. Ich weiß. Das ist etwas sehr Interessantes. Dann kommt 1989, 9. November, nicht zu vergessen, die Mauer fällt und Coming Out hat seine Premiere im Kino International. Ungefähr zur gleichen Zeit. Die Künstler, die Premierenfeier hatten in der Schönhauser Allee, in der Schoppenstube und irgendwo anders auch, sahen, dass ganze Menschenmengen sich Richtung Bornholmer Straße bewegten, also hochzogen. Und haben gesagt, was ist denn los? Ja, die Mauer ist gefallen. Und die müde waren, sind nach Hause gegangen im Osten. Die anderen sind dann schon mal, haben den ersten Ausflug in den Westen gemacht. Also eine wirklich irrsinnige Koinzidenz. Und ich habe dann leider, ich habe lange überlegt, 99, was ist 99? 99 wäre Hamburger Ehe und in Dänemark und in den Niederlanden die erste eingetragene Lebenspartnerschaft. Aber das irgendwie hatte mich das nicht so ganz überzeugt. Und man muss ja auch solche Nummerierungen nicht alle so ganz penibel durchführen, sondern 2015 ist ein wichtiges Datum. Und 2015 ist die Ausstellung Homosexualitäten im Deutschen Historischen Museum gezeigt worden, in Kooperation mit dem Schwulen Museum. Die Leiterin des Schwulen Museums hat mir gesagt, sie hätten ihr Glück gar nicht fassen können, weil die Bundeskulturstiftung das enorm großzügig gefördert hat. Das ist aber schon, muss man sagen, in dieser etwas traurigen Landschaft von nicht wissen wollen und nicht erforschen, die ich skizziert habe, schon ein enormer Fortschritt. Und das haben viele Tausende, weiß nicht, Hunderttausende von Leuten gesehen. Die Ausstellung ist dann auch noch nach Münster gegangen. Münster ist eine Stadt in Deutschland, die eine bestimmte Bedeutung hat, weil, glaube ich, die erste offene schwule Demonstration dort stattgefunden hat. Der Publizist Axel Eggebrecht hat ein Jahr nach dem Zweiten Weltkrieg, als das ganze Ausmaß der Konzentrationslager, der Vernichtung sichtbar wurde, über die Dreyfus-Affäre gesagt, diese Affäre, die Frankreich um die Jahrhundertwende erschütterte und den Antisemitismus hatte zutage treten lassen, diese Affäre habe Deutschland leider gefehlt. Die Katharsis des Streits und der tieferen Auseinandersetzung blieb hier aus, was zur Katastrophe des 20. Jahrhunderts beigetragen hat. Das kann man nach meiner Einschätzung über Stonewall auch sagen. Es war ein Aufstand, der Deutschland gefehlt hat. Nirgendwo hat der Nationalsozialismus so lange nachgewirkt wie im Umgang der deutschen Nachkriegsgesellschaft mit ihren Homosexuellen. Doch deren offenen Aufstand, deren Wut und Gegenwehr hat es nicht gegeben. Der öffentliche Protest kam spät, sehr spät. Vielleicht hat gerade deshalb Stonewall, das ist nun eine These, die ich in dem Buch versuche auch stark zu machen, in dem lange Zeit so obrigkeitlichen Deutschland, vielleicht auch in Österreich, tiefer, jedenfalls anders gewirkt als in jedem anderen Land außer den USA. Erst beim Schreiben wurde ich gewahr, dass die von mir gewählten Jahreszahlen, über die ich schon einen kurzen Überblick gegeben habe, 1969, 1979, 1989, auch Momente meiner Biografie markieren. Die beginnende Pubertät in Lübeck, ein prägendes zweites Studienjahr in Hamburg, 1979, Jahre des Forschens in Jerusalem, in Marbach am Neckar, meine Arbeit in Frankfurt am Main, eine Zeit in Paris, in Berlin, einige Recherchen in New York, einige Zeit in Stanford und San Francisco. An wenigen Stellen meines Buches spreche ich mit mir, um ins Gespräch mit anderen zu kommen. Auch beim Wiedersehen mit mir geht es um deren, um eure Geschichte. Und das war meine Einführung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank für diese doch, ja, nicht nur erhellende, sondern auch irgendwie sehr bewegende Einführung. Du hast davon gesprochen, dass diese Kulturgeschichte und Bewegungsgeschichte irgendwie so nebeneinander herlaufen. Und das hast du ja auch gezeigt, das ist nicht ein Unikum des deutschsprachigen Bereiches. Das hast du ja auch an Beispielen in Amerika gezeigt. Das ist eigentlich sozusagen das auch ein Kern deines Buches, dass du auf diese Kulturgeschichte mal hinweisen willst, auch wie das sozusagen auch oft nicht Spuren hinterlassen hat, was folgt für dich daraus? Meine Come Out, das war ja eigentlich eben, ist ja der Schlachtruf, kommt raus, den haben die Literaten insbesondere nicht beherzigt. Du hast Binek schon genannt, Hubert Fichte, da ist nichts. Also meine Binek wollte so ein bisschen, offenbar, wie es in den Tagebüchern dann zum Schluss rauskommt, aber sozusagen das Große, das hat er nicht mehr erlebt, ja, aber eigentlich sozusagen hat er auch nie öffentlich Stellung genommen. Ne?
Ja, die Frage ist nur, warum hat er das so penibel aufgeschrieben, nicht? Wir haben gestern schon ein bisschen drüber unterhalten. Ich kann das, es gibt bestimmte Fragen, die ich nicht beantworten kann. Es ist dann schon genug, wenn man sie als Frage stellen kann. Übrigens bei der lesbischen Bewegung, welche Autoren von Rang hat ein Element aufgegriffen in Deutschland? Hat das sozusagen dem eine Dignität erwiesen? Es hätte ja keine lesbische Autorin sein müssen. Das ist etwas, was ich immer nicht verstehe. Also wenn man mit Franzosen spricht oder auch mit Amerikanern, macht man eine andere Erfahrung. Also, dass die das sozusagen, das hat eine andere Dignität oder eine Selbstverständlichkeit, mit der das aufgenommen wird. Und das kann ich auch in Italien übrigens. Das ist etwas, was ich nicht erklären kann. Das ist in Deutschland das Rubrum der schwulen Literatur oder auch der lesbischen Literatur führt zu einem gewissen Ausschluss. Hollinghurst erscheint in einem wirklich guten, winzigen Verlag, nicht in einem Verlag zum Beispiel wie der, in dem ich arbeite, im Surkamp Verlag. Oder
er war
in einem großen Fall. Also man hat ihn da raus,
bei Random House. Sie haben ihn fallen lassen.
Sie haben ihn dann fallen lassen. Es ist ein international hochgefeierter Autor. Und ich kann warum das so ist, dass halt, also ich habe eine Vermutung, dass das mit dieser obrigkeitlichen, also mit dieser Gehorsam, mit diesem noch in die Literatur eingezogenen Gehorsam zu tun hat. Diesem Wegducken.
Aber
das gilt jetzt nicht für die Buchhandlung hier, aber
na, das hoffe ich. Aber ist es nicht ist es nicht vielleicht auch, dass dieser, wenn das, diese, sagen wir, diese, nennen wir das beim Namen, diese Feigheit, ja, die mag ja tief drin stecken, aber ist es nicht auch dieser Split, den wir bis heute haben, also im Buchmarkt haben wir ja immer die Unterscheidung zwischen schwuler, lesbischer, Transliteratur und guter Literatur mit Anspruch, ja, also so wird das ja auch oft formuliert, ja. Auch Autorinnen und Autoren wollen dann als Literatur und eben sich nicht labeln lassen wahrgenommen. Das ist ja auch heute und das hat ja mit, kann ja heute mit Obrigkeitsdenken nichts mehr zu tun haben. Ist nicht da im Grunde auch so ein gewisser, ja, so eine gezielte, ein gezieltes Ablenden des ganzen Themas, weil man es, ja, hier geht es ja dann meistens um das Labeln als Genre-Literatur, dass man minderwertig empfindet.
So ist es ja.
Ja, ich meine, das würden wir, meine ich bemühe an solchen Stellen immer den Vergleich mit jüdischer Literatur. Ich meine, jeder Verlag, wenn eine jiddische Mama auf Seite 315 um die Ecke biegt, wird den Verweis machen, weil es doch lustig ist, dann in diesem Moment vermutlich. Ne? Und es ist verkaufsfördernd.
Ja, so, naja, also so, das offen gestanden, da habe ich auch so meine Erfahrung gemacht, also das Verkaufen jüdischer Literatur oder Thematik.
Aber es wird jedenfalls auch von Verlagsseiten nie verschwiegen, im Waschzettel wird es genannt.
Ja, das stimmt.
Ja, ja. Ganz anders als bei schwuler und lesbischer Literatur. Ja.
Aber es ist kein, wie gesagt, auch bei jüdisch leider gerade unter den gegenwärtigen Umständen auch kein verkaufsförderndes Element mehr. Mir ist etwas klar geworden, oder was war klar geworden? Also ich habe mich einfach ein bisschen damit befasst im Zuge des Buches. Es gibt einen Filmhistoriker, Vito Russo. Mhm. Und dieser Vito Russo hat The Celluloid Closet, heißt es, nie ins Deutsche übersetzt worden, ein Standardbuch, zwei Auflagen erlebt, 1980. Dann eine zweite Auflage 1990 und 1991 ist er an den Folgen von AIDS gestorben. Begnadeter Filmhistoriker. Und der hat gesagt, sag mal, warum könnt ihr das Thema der Homosexualität in Hollywood oder in der ganzen Filmindustrie nicht einfach als beiläufig behandeln? Warum nicht? Warum ist es ein Distinktionsmerkmal, das ihr wie unter eine Lupe immer nehmen müsst? Lasst es doch einfach. Nehmt es Passagier. Das ist eine Beobachtung. Die zweite, und damit hat er, finde ich, ein Element von Stonewall beschrieben. Er hat gesagt, wenn ihr, und da hat er sich an die Community gewendet, wenn ihr Schwulen und Lesben glaubt, die Gesellschaft würde euch etwas schenken, vergesst es. Und er hat einen Beleg angeführt, der mir nie so klar gewesen ist. In den 40er Jahren, als die Deportationszüge rollten, 42, 43, 44, haben die jüdischen Kongregationen an Hollywood geschrieben, haben gesagt, nehmt das, macht einen Film über das Schicksal unserer Schwestern und Brüder im Osten Europas. Auf dem Siedepunkt, macht es, macht was. Nichts, nichts gemacht. Es ist kein einziger Film entstanden über in den 40er Jahren, also zu dieser Zeit, sondern das hat dann Atze Brauner machen müssen, 48, 49. Das muss man sich mal vorstellen. Also sozusagen, ihr braucht, wenn ihr um Verständnis bittet, um Befreiung, sie wird euch nicht gewährt. Alles muss erkämpft werden, erstritten werden. Ihr kriegt nichts geschenkt. Und die Indifferenz der Gesellschaft ist sowieso gegeben. Also auch das hat er gezeigt. Das hat er ein bisschen auf die amerikanischen Verhältnisse bezogen, aber das gilt für Europa eigentlich auch. Was ich so interessant finde in der Wahrnehmung der deutschsprachigen, ich würde übrigens auch die bildende Kunst noch mit hinzuziehen, das ist nämlich auch ganz interessant, sich anzugucken, die progressive Kunst, die befreiende Kunst, die Homosexualität dargestellt, männliche Körper dargestellt hat, Liebesakte, was weiß ich, auch weibliche Körper dargestellt hat, die kommt aus Amerika, die kommt nicht aus Deutschland. Und wie ist so etwas zu erklären? Also, und ich habe nicht immer für sowas Erklärung, aber ich glaube, das ist dieser so lange nachwirkende Nationalsozialismus, und ich zitiere ja auf der Rückseite oder im Epilog ein Wort von dem deutsch-jüdischen Historiker Hans-Joachim Schöps, der 1963, als es um die Novellierung des Paragraphen 175 ging, und er war ein jüdischer Emigrant und Remigrant, und ein schwuler Mann und Familienvater, zwei Söhne, mit denen er in West-Berlin lebte und in Erlangen lehrte. Der hat geschrieben, für die Homosexuellen ist das Dritte Reich noch nicht zu Ende. Und das stimmt. Und das ist ein ganz bitteres Fazit. Und da glaube ich, das hat geendet 1969, aber nicht in Deutschland, sondern in New York.
Das waren Betrachtungen zu der Frage, was die Ereignisse im Stonewall Inn in der Nacht vom 27. auf den 28. Juni 1969 bewirkt haben und welche Folgen diese bis heute zeigen. Sie hörten zu Beginn der Sendung den Historiker Andreas Brunner. Er ist einer der Mitbegründer der Wiener Regenbogenparade, die in diesem Jahr zum 30. Mal stattgefunden hat. Und danach Thomas Sparr, der zum Thema sein soeben erschienenes Buch »Come Out – Wie der Aufstand in der Christopher Street die Welt veränderte« präsentiert und auch mit Veit Georg Schmidt darüber gesprochen hat. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und verabschiede mich bis zum nächsten Mal in der Berggasse 8. Auf Wiederhören, sagt Peter Supp.
Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.